Die Bläsersolisten der Deutschen Kammerphilharmonie waren das mit der Ouvertüre zur Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. In der Zauberflöte spielt die Sonne eine wichtige Rolle, denn Sarastro, der Gegenspieler der Königin der Nacht, ist sowas wie das Oberhaupt eines Sonnenkultes. Er ist der Vertreter der Sonne auf Erden. Er trägt den siebenfachen Sonnenkreis auf der Brust und leitet das Heiligtum des größten Lichts. Und dass er am Ende über die Königin der Nacht siegt, ist ein Symbol dafür, dass die Sonne die Nacht vertreibt. Immer im Mittelpunkt, da steht die Sonne nicht nur in unserem Universum, sondern auch in unserer heutigen Matinee in SWR Kultur. Und gerade weil sie so absolut wichtig für jegliches Leben auf der Erde ist, spielt die Sonne natürlich auch in der Kultur und in verschiedenen Religionen eine wichtige Rolle. Mit dieser Kulturgeschichte der Sonne haben sich der Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Leckewi und die Astrophysikerin Sibylle Anderl beschäftigt und ein Buch mit dem Titel »Die Sonne – eine Entdeckung« geschrieben. Und mit Klaus Leckewi spreche ich jetzt. Hallo, Herr Leckewi.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern, wir haben zu danken. Herr Leckewi, über astronomische Zusammenhänge haben wir in dieser Sendung schon sehr viel gesprochen. Sie sind jetzt also unser Fachmann für die kulturelle Bedeutung der Sonne. Darüber könnten wir uns vermutlich gleich nochmal 3 Stunden unterhalten. Es gibt nämlich wirklich wahnsinnig viele Sonnenkulte und Sonnenmythen. Nachdem Sie jetzt ein Buch darüber geschrieben haben und sich ausführlich mit denen beschäftigt haben, gibt es denn einen Sonnenkult oder Mythos, der Sie besonders fasziniert hat?
Ja, verschiedene. Also das geht ja schon im alten Ägypten los und Sie haben ja die Zauberflöte angesprochen, die darauf ja rekurriert. Und es gibt in dieser ursprünglichen Mythenbildung über die Sonne sozusagen für die Menschen ein großes Problem zu lösen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und wir waren damals noch in einem geozentrischen, also die Erde ins Zentrum stellenden Weltbild. Und man hatte gewissermaßen sich gefragt und auch befürchtet, wo bleibt eigentlich die Sonne, wenn es dunkel ist und wird sie wieder aufgehen? Das kennt jedes Kind, dem man dann versichert, die Sonne geht wieder auf, brauchst dir keine Sorgen machen und wir haben uns daran gewöhnt. Aber für die Menschheit war, als sie die physikalischen Zusammenhänge des Universums noch nicht so gut verstanden hat, war es natürlich notwendig, diese Befürchtung oder diese Beobachtung irgendwie zu symbolisieren. Und da spielen zum Beispiel die ägyptischen Sonnenkulte eine große Rolle. Da gibt es immer den Sonnenwagen. Und dieser Sonnenwagen muss dann, wenn die Sonne untergeht und die wurde verkörpert durch eine Gottheit, die musste gewissermaßen eine riskante Fahrt durch die Unterwelt machen und dann durchaus mit gewissen Schwierigkeiten zwischendurch wieder auftauchen, sodass dann die Sonne wieder aufgehen konnte. Ich denke, das ist die ursprüngliche Motivation für die Symbolisierung der Sonne. Man bannte gewissermaßen etwas Unbekanntes, was möglicherweise auch gefährlich war.
Ja klar, da spielen dann auch Ängste mit rein und auch die Notwendigkeit, sich Dinge zu erklären, die man sich damals noch nicht erklären konnte. Diese Sonnenanbetung, sage ich jetzt mal, oder Beschwörung beschränkt sich in unserer Kulturgeschichte aber ja nicht nur auf Religionen, sondern die Sonne wird auch politisiert irgendwie und vermenschlicht. Also Universalherrscher zum Beispiel vergleichen sich ja gerne oder verglichen sich gerne mit der Sonne. Muss man nur an Ludwig den 14., den Sonnenkönig, denken. Also es geht auch um die Macht der Sonne, oder?
Ja, das ist ja gewissermaßen schon beim Anbruch der rationalen, aufgeklärten Neuzeit. Man wusste damals sehr viel mehr über den Lauf der Sonne, auch über ihre Funktion. Und beispielsweise der gerade von Ihnen angesprochene Sonnenkönig, Ludwig der 14., war auch einer der Begründer der modernen Naturwissenschaft in diversen, nicht selbst als Naturwissenschaftler, als Förderer der Naturwissenschaften. Er hat beispielsweise in Paris ein großes Observatorium eingeweiht. Und jetzt ist es interessant, dass an der Stelle dann sich der Mythos der Sonne, also ihre göttliche Gestalt, die übrigens auch im Christentum übernommen wurde, da war dann der römische Gott Sol, wurde zu Christus und bekam die schon angesprochene religiöse Sinngebung, die politisierte sich jetzt. Das ist eine Episode aus dem Leben Ludwigs des 14., dass er als Kind, als Jugendlicher die Rolle des Helios, also der Sonne, übernahm. Und er hat dann diese ja gewissermaßen Selbstinszenierung dann auch später durchaus thematisiert. Ich kann mal kurz zitieren, wie er das begründet hat. Als Bild wählte ich die Sonne. Sie ist ohne Zweifel das lebendigste und schönste Sinnbild eines großen Fürsten, sowohl deshalb, weil sie einzig in ihrer Art ist, als auch durch den Glanz, der sie umgibt und durch das Licht, das sie den anderen Gestirnen sendet, die gleichsam ihren Hofstaat bilden. Durch die gerechte Verteilung des Lichts über die verschiedenen Himmelsgegenden der Welt, durch die Wohltaten, die sie überall spendet, durch ihre unaufhörliche Bewegung, bei der sie trotzdem stets in ständiger Ruhe zu schweben scheint, durch ihren unveränderlichen Lauf, von dem sie niemals abweicht. Also er hat gewissermaßen die gesamte naturwissenschaftliche Erkenntnis bereits internalisiert und präsentiert sich jetzt auf Gemälden, in seinen Ritualen, in seinem Schloss in Versailles als der König, der am meisten mit der Sonne sozusagen übereinstimmt und der als Sonnensymbol dann auch für andere Monarchien in Europa entweder geschätzt oder gefürchtet oder auch ein wenig machte man sich auch lustig über ihn.
Ja, da schwingt ja schon auch eine gewisse Hybris mit. Also, dass man für sich in Anspruch nimmt, nicht nur so strahlkräftig und so mächtig zu sein, sondern wie die Sonne, sondern man geht auch davon aus, dass man diese Macht auch beherrschen kann. Also, das ist schon eine Hybris.
Genau, also man identifiziert sich sozusagen mit einem so mächtigen Gestirn, dessen Wirkung hat er gerade in dem Zitat beschrieben. Und er war damals keineswegs der absolut unbestrittene Monarch in Europa. Er hat viele Kriege führen müssen, er hat viele Anfechtungen erlebt und war am Ende seines Lebens eher ein sehr unglücklicher Monarch, der dann auch schon erleben musste, wie seine zentrale Rolle oder die zentrale Rolle des Hofes in Frankreich relativiert wurde durch eigentlich viel säkularer eingestellte Monarchien in ganz Europa.
Also heute sehen wir ja auch ganz deutlich die Gefahren, die die Sonne mit sich bringt oder auch die Unbarmherzigkeit, dass sie gefährlich werden kann. Ist dieser Aspekt denn auch mitgedacht worden in der Kulturgeschichte der Sonne?
Unbedingt. Also es gab immer eben auch die andere, die gefährliche Seite der Sonne, die den Menschen gefährdet. Und der Versuch, sich sozusagen der Sonne zu bemächtigen, ist auch gewissermaßen immer von der Sonne gestraft worden. Es gibt ein berühmtes Gemälde von Rubens, das zeigt die Geschichte von Phaeton. Phaeton war der Sohn des Helios und er bestieg dann in dem Mythos den Sonnenwagen des Vaters unerlaubterweise und ist dann in rasender Fahrt von der Bahn abgekommen. Und um den damit drohenden Weltenbrand, den Weltenuntergang zu verhindern, hat Zeus, dann der oberste Gott, einen Blitz gesandt, hat den Wagen zertrümmert und sein Lenker, der Phaeton, ist eben in die Tiefe gestürzt und stirbt dort. Und das zeigt eben gewissermaßen zum einen die besondere Macht der Sonne, die dann tatsächlich in der Lage wäre, wenn sie auf die Welt stürzt, den Weltuntergang herbeizuführen. Und auf der anderen Seite charakterisiert sie den Hochmut des Menschen, jedenfalls kann man das aus heutiger Perspektive ganz gut sagen, sich der Sonne gewissermaßen zu bemächtigen. Es gibt heute Technologien, die auf das sogenannte Solar Engineering setzen, das heißt auf die künstliche Verdunkelung der Sonne, sich also der Sonne gewissermaßen auf diese Art und Weise zur Wehr setzen wollen, da sie bestimmte Wirkungen in Richtung Klimawandel hat. Oder auch das, was die Sonne eigentlich antreibt, nämlich die Kernfusion sozusagen auf Erden zu imitieren und damit sozusagen eine ewige, unendlich quellende Energie zu erzeugen. Und das sind Bilder möglicherweise der Hybris des Menschen gegenüber der Sonne. Wie überhaupt die letzten Entdeckungen, deswegen habe ich das Buch ja mit Sibylle Anderl geschrieben, die eben die neuesten Erkenntnisse über die Sonne immer wieder dargelegt hat, wie die Sonne für uns sehr lange ein zwar gefürchtetes und zwar auch zum Beispiel für die Landwirtschaft, für die Seefahrt und so weiter ausgenutztes Medium am Himmel war, wie sie dann eigentlich doch unbekannt war. Und viele Dinge, die die Sonne bewirkt, werden erst heute klar.
Also ich höre eine gewisse Skepsis bei Ihnen heraus, was die Hybris des Menschen angeht, diesen Stern, die Sonne beherrschen und in den Griff bekommen zu wollen. Und wir haben natürlich jetzt auch ein ambivalentes Verhältnis, so in Zeiten des Klimawandels auch. Die Sonne ist einerseits eine Gefahr, gleichzeitig aber vielleicht auch eine Lösung. Solarenergie ist so ein Stichwort. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Mensch-Sonne-Beziehung?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Ich denke, dass die Nutzung der solaren Energie ein Ausweg ist, anders als das eben dargestellte Solar Engineering. und anders wohl auch als die Kernfusion, die einzurichten, doch sehr viele Risiken birgt und eine unglaubliche technologische Anstrengung bedürfte. Wir machen ja gewissermaßen die Sonne verantwortlich für den Klimawandel, dass es eben zu heiß werde, dass die Temperatur steigt. In Wirklichkeit ist natürlich der Mensch im Anthropozän, also im Menschenzeitalter, wo er den Klimawandel ja selbst verursacht hat, der Auslöser dieser Erhitzung, der Erhitzung, der Meereserwärmung und dergleichen mehr. Und insofern ist der Hinweis auf die Sonne insofern wichtig, als wir eigentlich ein Lösungsmittel für die Probleme des Klimawandels haben. Wir haben es in der Hand. Wir müssten eigentlich sehr viel stärker schon seit Jahrzehnten in Richtung Solarenergie durchgesteuert sein. Und diese Technologie, die uns die Sonne gewissermaßen schenkt, zur Verfügung stellt, sehr viel stärker nutzen als die fossilen Energien, die eben den Klimawandel herbeigeführt haben. Insofern bleibt es ambivalent. Man muss sich eben, und deswegen haben wir an Phaeton erinnert, man muss sich eben immer wieder auch der Hybris enthalten und denken, und dafür ist Solar Engineering ein gutes Beispiel, man könne gewissermaßen die Natur, das Universum, das Sonnensystem beliebig manipulieren und sozusagen für übertechnische Mittel, für die Fortsetzung dieses Kurses im Anthropozän gewissermaßen ausnutzen. Ich denke, es braucht so etwas Ähnliches wie symbolisch gesprochen wie eine Sonnenwende.
Eine Sonnenwende. Klaus Leggevi ist Politik- und Kulturwissenschaftler und er hat unter anderem ein Buch über die Kulturgeschichte der Sonne geschrieben. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Leggevi.
Ich danke auch.
Und das Buch Die Sonne, eine Entdeckung ist im Matthes und Seitz Verlag erschienen und es ist auch unser heutiger Rätselgewinn. Wer sich darüber freuen kann, das erfahren wir in circa 20 Minuten.